Ich darf uns heute in unsere, oder ich darf heute die vorletzte Predigtserie von diesem Jahr beenden. Und dann kommt noch eine vor der Weihnachtszeit, auf die ich mich sehr freue, aber das spoilere ich noch nicht. Aber heute soll es zum letzten Mal um ein viertes von insgesamt 40 Gleichnissen gehen, die Jesus seinen Jüngern und anderen Zuhörern erzählte. Einfache und kurze Geschichten, die es aber in sich haben. Und die darstellen, wie Jesus das Königreich Gottes versteht und das ein bisschen auf den Kopf stellt. Also ein bisschen anders, als wir oft Weltherrschaft oder Reich und all das verstehen. Und wir hatten bereits das Gleichnis vom Festmahl, das dazu einlädt, sich an eine lange, große, wachsende, leckere, volle Tafel mit Gott und ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu setzen. Jeder ist eingeladen. Du bist willkommen. Das Einzige, was du für diese bunte Tischgemeinschaft benötigst, ist Zeit. Du musst es zur Priorität machen. Es braucht dich an dem Tisch, aber du brauchst Zeit, um dabei zu sein. Und sein Geschenk der Gnade. Ein neues Kleid, Gewand des Heils und der Gerechtigkeit in Christus. Ein Geschenk. Hannah hat uns in ihrer ganz persönlichen Geschichte mit dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen reingenommen. Vom guten Vater, der beide seiner Söhne liebt und ihnen die Freiheit schenkt mit dem Erbe, das sie durch ihn bereits erhalten haben, zu tun, was ihnen beliebt, auch wenn das gegen den Geschmack des Vaters geht. Wenn das nicht seinen Vorstellungen entspricht. Und wenn der selbst erwählte Weg eines Sohnes in eine Sackgasse führt, dann wünscht sich der Vater einzig und allein, dass der Sohn wieder zu ihm nach Hause kommt. Das Bild eines Vaters, eines Gottes, der gnädig, geduldig und treu ist. Der alles für seine Kinder gibt, was in seiner Möglichkeit ist, ohne dabei ihren freien Willen aufzuheben. Ein Vater, der beiden Söhnen in ihrer ganz individuellen Verlorenheit begegnet, weil er sie liebt. Und zuletzt vor der Sommerpause hat uns Jörg das Gleichnis vom Unkraut im Weizen erzählt. Das Unkraut, das bis zur Ernte im guten Weizen wachsen darf. Warum? Warum darf das dort bleiben? Und er hat wirklich gute Fragen mit uns durchdacht. In all den Fragen bleibt das Bild eines Gottes, der in seiner Liebe zu uns Menschen wartet. Wartet bis zur Ernte, um erst dann das Unkraut entfernen und verbrennen zu lassen, der am Ende gerecht ist. Und irgendwie, auch wenn wir das vielleicht nicht so richtig verstehen können oder wollen, alles gut machen wird. Was für ein guter König, ein guter Gastgeber, ein guter Vater, ein guter Gott, der uns in diesen Gleichnissen immer wieder begegnet ist. Auch wenn es hier und da heilsam wehtun darf und auch tut. Wenn wir Jesu Worte an uns, an die Zuhörer hören und an unser Herz ranlassen. Und wenn du die Gleichnisse zuvor nicht mitbekommen hast, dann ermutige ich, die nachzuhören, weil ich glaube, dieser Kontext, dieser Gott, der uns in diesen Gleichnissen bereits begegnet ist, ist wichtig für das Gleichnis, was wir uns heute anschauen. Denn vielleicht magst du das letzte Königreich-Gleichnis, das wir uns ausgesucht haben, zum Ende dieser Predigtserie nicht. Denn hier verschiebt sich der Fokus ein wenig. Hier geht es weniger um den einladenden König, den liebenden Vater, den guten, gerechten Gott. Ja, auch, aber anders. Hier geht es um unser Tun, um unser Wirken, um unsere Verantwortung innerhalb des Königreich Gottes. Und das ist ein wesentlicher Teil unserer Jesus-Nachfolge. Und das darf und werde ich euch auch nicht vorenthalten. Deswegen möchte ich vorher auch noch beten, bis wir einsteigen, damit wir dann auch einsteigen. Herr, ich danke dir für den Morgen. Wenn wir hier sind, dann wegen dir, Herr Jesus, weil wir dir nachfolgen möchten. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz verstehen, was das bedeutet. Aber für mich bedeutet das, dass wir mit dir sind, dich besser kennenlernen. Dass wir darauf hören, was du uns sagst und dir darin ähnlicher werden. Und letztlich auch das tun, was du uns aufträgst zu tun. Und ich bitte dich, dass du uns heute auch gerade im Letzten, in dem Tun, hilfsam und heilsam zwickst. Und uns zeigst, wo es dran ist, für uns aktiv zu werden. Danke, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So beginnt es in der Bibel. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau und gab ihnen zusammen beiden die Aufgabe, den Auftrag, sich zu vermehren, die Erde zu bevölkern und sie auch zu beherrschen. Und das hebräische Wort, was wir hier finden, Radai, meint hier etwas in Besitz nehmen, über etwas zu regieren, etwas zu verwalten und zu bewirtschaften. Natürlich im Sinne Gottes, des Schöpfers. Es wird als segenreiches und förderndes Handeln zur Erhaltung der Schöpfung verstanden. Und wir haben eigentlich die gleiche Aufgabe heute immer noch. Und wie gut uns das gelungen ist, können wir jeden Tag in den Nachrichten lesen oder sehen. Aber wir haben eigentlich immer noch dieselbe Aufgabe. Denn der ursprüngliche Plan war es, dass das niemals isoliert vom Schöpfer Gott geschieht. Gott übertrug uns die Aufgabe, als uns erschuf, dass wir seine Schöpfung in Beziehung mit ihm gestalten und beherrschen, nach dem Gesetz der Liebe. Für Gott und für seine Schöpfung, was uns mit einschließt. Um zu verstehen, wer wir als Menschen in unserer beabsichtigten ursprünglichen Schöpfung sind, müssen wir erkennen, dass wir nicht einfach nur existieren sollen, sondern dass wir auch dazu berufen sind, selbst zu erschaffen, zu herrschen, zu verwalten, zu bewirtschaften, als Ebenbild Gottes in Beziehung mit ihm. Jeder von uns. Ja, wir haben diesen ursprünglichen Zustand nach dem Sündenfall, den wir 2 Kapitel später in Genesis 3 nachlesen können, verloren. Beziehungsweise dieser Zustand hat sich etwas verändert, ist verzerrt, entstellt, einfach nicht mehr derselbe. Aber über diesen Sündenfall wird es heute nicht gehen. Sondern wir wollen uns anhand eines letzten unangenehmen Gleichnisses über das Königreich Gottes ansehen, ob Gott nicht eigentlich diesen Plan für uns immer noch und weiterhin verfolgt. Bis zum Ende dieser Welt, bis in die Ewigkeit hinein. Denn wie Jörg vor ein paar Wochen schon so gut gesagt hatte, am Anfang war alles gut und am Ende wird es das auch sein, aber dazwischen passierte bereits und passiert immer noch jede Menge Unordnung. Um diesen Plan Gottes für uns Menschen heute zu begreifen und auch umzusetzen in der Welt, an dem Ort, an dem wir gerade leben dürfen, müssen wir verstehen, dass du und ich, wir alle geschaffen wurden, um unvergängliche spirituelle Wesen mit einer ewigen Bestimmung zu sein. So hat es in Genesis 1 im Schöpfungsbericht begonnen und so endet es auch, beziehungsweise geht es in der Ewigkeit in Gottes Gegenwart weiter. Und so schreibt der Jünger Johannes in dem Buch mit den 7 Siegeln, ja, der Offenbarung, die wir alle nicht ganz verstehen können oder auch wollen, im letzten Buch der Bibel, dieses hier, ein Blick in die Ewigkeit für die Menschen, die in Gottes gnädiger, liebender und heilender Gegenwart erneuert wurden und noch werden. Offenbarung 22,5. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht, nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm, werden sie, diese besagten Menschen, für immer und ewig regieren, herrschen. Und hier finden wir das griechische Wort Basileo, herrschen, regieren, König sein oder auch Symbasileo, mit Gott, mit jemandem zusammen regieren. Und das bestätigt erneut, ob du es weißt, verstehst, glaubst oder auch möchtest, dass wir Menschen zum Herrschen bestimmt sind, von Anfang bis in die Ewigkeit. Und der Kontext bei der Texte in Genesis und Offenbarung betont, dass das Herrschen nicht im Sinne einer ausbeuterischen oder unterdrückenden Macht zu verstehen ist, sondern als verantwortungsvoller Segen, ein bestimmter Umgang mit den Ressourcen der Schöpfung und den Mitgeschöpfen, die uns gegeben wurden. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir nun ein weiteres Gleichnis von Jesus aus Lukas 19 ab Vers 11 zusammen lesen. Die Menge hörte Jesus zu und erzählte ihnen ein Gleichnis, denn da er nahe bei Jerusalem war, glaubten sie, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Hier mache ich eine kurze Pause. Wichtiger Kontext hier. Jesus erzählt das Gleichnis seinen Jüngern zum einen, nachdem sie gerade beim Zöllner Zachäus gegessen hatten und Jesus nochmal erneut sehr deutlich gemacht hat, warum er eigentlich gekommen war. Da heißt es nämlich in Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und zum anderen erzählt er es kurz bevor sie in Jerusalem ankommen, der Stadt, in der die Juden erwarteten, dass der Messias ein irdisches Königreich etablieren und dann auch zu dieser Zeit die herrschenden Römer vertreiben würde. Das glaubten die Juden und auch seine Jünger. Das ist der Kontext, in dem wir das Gleichnis hier lesen. Und weiter geht es. Er sagte, ein vornehmer Mann wurde in ein fernes Land gerufen, um dort zum König gekrönt zu werden. Danach wollte er wieder zurückkehren. Vor seiner Abreise rief er 10 Diener zu sich und gab ihnen 10 Pfund. Jedem 1 Pfund, ungefähr 3 Monatsgehälter, so steht es da. Mit denen sie in seiner Abwesenheit handeln sollten. Aber sein Volk hasste ihn und sandte ihm eine Abordnung nach, um ihm sagen zu lassen, dass sie ihn nicht zum König haben wollten. Als er zurückkam, ließ der König die Diener kommen, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte erfahren, was sie mit dem Geld angefangen und welche Erträge sie erzielt hatten. Der erste Diener berichtete, Herr, ich habe die ursprüngliche Summe verzehnfacht. Gut gemacht, rief der König, du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Städte setzen. Der nächste Diener meldete, Herr, ich habe das 5-fache des ursprünglichen Betrags erwirtschaftet. Gut gemacht, sagte der König. Du kannst Statthalter über 5 Städte sein. Der dritte Diener aber übergab ihm nur die ursprüngliche Summe und erklärte, ich habe es versteckt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst, weil du ein so strenger Mann bist. Du nimmst, was dir nicht gehört und erntest, was du nicht gesät hast. Du schlechter Diener, fuhr der König ihn an. Streng soll ich sein? Wenn du mich so gut kanntest und wusstest, wie streng ich bin, warum hast du das Geld dann nicht auf eine Bank gebracht, damit ich wenigstens Zinsen erhalten hätte? Darauf wandte der König sich an die Umstehenden und befahl, nehmt diesem Diener das Geld ab und gebt es dem, der seinen Anteil verzehnfacht hat. Aber Herr, wandten sie ein, dieser Diener hat doch schon genug. Ja, entgegnete der König. Aber denen, die ihren Anteil gut nutzen, wird noch mehr gegeben werden. Denen jedoch, die nicht treu damit umgehen, wird auch das Wenige, das sie haben, noch genommen werden. Und nun zu meinen Widersachern, die mich nicht zum König haben wollten. Führt sie herein und tötet sie vor meinen Augen. Oha. Na, klingt gut, oder? Zum Verständnis dieses Gleichnisses ist es zuerst einmal wichtig zu wissen, wen Jesus mit diesen verschiedenen Personen und Personengruppen meinte. In manch einem anderen Gleichnis haben wir das tatsächlich, dass Jesus das selber hinterher auslegt. Das ist hier nicht der Fall. Aber im Allgemeinen ist man sich unter Theologen und Christen einig, dass der vornehme Mann, der in einem fernen Land zum König gekrönt werden soll, um dann irgendwann von dort wieder zurückzukommen, Jesus selbst darstellt. Jesus, der nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel zum Vater fuhr, Himmelfahrt, was wir feiern, um von dort eines Tages zu unbekannter Stunde wiederzukommen. Und die 10 Diener, die hier jeder 1 Pfund von ihm halten, sind die Jünger Jesu, die während Jesu Abwesenheit treu mit dem Anvertrauten gut umgehen und arbeiten sollen. Und da Jesus bislang noch nicht zurückgekehrt ist, schließt es uns, die wir heute Jesus nachfolgen, mit ein. Die dritte Personengruppe, das Volk oder die Widersacher, die lasse ich bewusst heute außen mal vor. Das betrifft uns eher nicht und das macht es noch komplizierter. Wisst ihr, was meine größte Angst ist, irgendjemand? Ich verrate sie euch. Es sind ja auch Spinnen, große vor allem, die kleinen ist nicht so schlimm, damit kam ich klar mittlerweile so. Es sind auch tiefe, unklare Gewässer, so wenn man so schwimmt und du siehst gar nichts unter dir, du weißt nicht, deswegen kann ich mir auch so Haifilme nicht angucken. Hannah tut das, ich nicht. Oder so enge unterirdische Räume, ja, das mag ich alles nicht, aber meine größte Angst ist es, mein Leben zu verschwenden, mein Leben zu vergeuden, irgendwann zurückzuschauen und zu bereuen, dass ich mit dem, was mir gegeben wurde, nicht das getan habe, was ich hätte tun können. Und ja, ich weiß, es ist mir bereits bewusst, dass ich nie alles erreichen und schaffen werde, was ich vielleicht potenziell, wenn ich ganz intentional mit dem umgehen würde, was ich habe, alles erreichen werde. Das ist mir schon klar. Aber ich möchte am Ende meines Lebens ankommen und ein innerliches Gefühl haben, das mir mehr oder weniger sagt, ich habe das Beste daraus gemacht mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich bin meinen Überzeugungen, meinem Mann, meiner Familie, meinen Kindern, meiner Zuversicht in Christus, dem, was Gott mir gegeben hat. Ich bin dem treu geblieben. Ich habe es verantwortlich und großzügig eingesetzt. Und gute Früchte daraus wachsen sehen. Meistens jedenfalls. Ich weiß, dass ich hier und da schon versagt habe und Fehler getan habe. Im Großen und Ganzen, in guten wie in schlechten Zeiten, habe ich weitergemacht. Und am Ende kann ich sagen, es ist was Gutes für die nächste Generation daraus entstanden. Wie geht's dir damit? Denkst du genauso darüber wie ich? Geht es irgendwem wie mir? Ich habe diese Woche in dem Magazin von Dents Biomarkt, man findet gute Sachen überall, wenn man nur hinguckt, einen Satz gelesen, den ich schon kannte, aber der meine Seele erneut zutiefst bewegt hat. Eine Gesellschaft wird groß, wenn alte Menschen Bäume pflanzen, unter deren Schatten sie nie sitzen werden. Ich glaube, wenn du heute hier bist, dann sind das eigentlich auch deine guten Absichten, die ich gerade mit euch geteilt habe. Ich glaube, dass es mehr oder weniger euer Ziel ist, was mit eurem Leben anzufangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen auf die Welt kommen und sich denken, ich will mein Leben vergeuden, meine Ressourcen verprassen, die ganze Zeit nur vorm Bildschirm rumseppen und nichts damit anfangen. Das ist mein Ziel. So habe ich es mir ausgesucht. Dafür wurde ich geboren. Glaube ich nicht. Vielleicht gibt es ganz wenige Menschen, die das denken, aber generell ist das eigentlich nicht unser Vorhaben, oder? Denn dafür wurdest du, wurden ich und du, wir nicht geschaffen. Das ist nicht Gottes gutes Design für uns Menschen. Das war nicht der Plan in Genesis 1 und so wird es auch in der Ewigkeit nicht aussehen. Kein Schlaraffenland. Andere Geschichte, anderes Bild, nicht biblisch. Und doch bedeutet eine gute Absicht haben, gute Pläne zu haben, noch lange nicht am Ziel ankommen. Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper, cooler Name, Karl Popper, soll gesagt haben, unterschätze niemals die zerstörerische Kraft guter Absichten. Und schon Seneca, der römische Philosoph und Schriftsteller aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, wusste, während man aufschiebt, eilt das Leben dahin. Der Sinn und Zweck des Lebens von uns Menschen stirbt leider häufig auf dem Altar guter Absichten. Eine irgendwann mache ich das Einstellung, Prokrastination und viel zu viel Ablenkung verhindern das leider immer wieder und immer mehr. Keine Generation zuvor ist so abgelenkt wie unsere. Wir alle wissen, dass das 21. Jahrhundert mit all ihren guten Errungenschaften an unserem Fokus wie nie zuvor zehrt. Ablenkung ist meist nur ein Handgriff, ein Fingertipp, ein Klick entfernt und schon sind wir wieder lost. Lost, verloren im Netz der Ablenkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das gestern schon wieder gehabt. Ja, auch ich gehöre dazu, dass ich nur mal für 5 Minuten eine Stunde später irgendwo versumpft bin. Und fühlt sich das gut an? Eigentlich nie. Die beiden Psychologen Thomas Gilovich und Victoria Medvedge führten in den 90er Jahren eine interessante Studie durch. Sie untersuchten, wie Menschen im Laufe der Zeit Reue empfinden. Sie fanden heraus, dass Menschen kurzfristig eher Handlungen bereuten, also Dinge, die sie falsch gemacht haben. Aber mit der Zeit kam es zu einer dramatischen Veränderung, nämlich langfristig bereuten Menschen ihre Untätigkeit weitaus mehr als ihre punktuellen Fehler. Ich kenne niemanden, der sich vornimmt, ein Leben voller Nichtigkeit und Kompromisse zu führen. Dennoch ist das für so viele Menschen der Fall, wenn Ziele und Träume auf dem Altar von guten Absichten, Plänen, Ideen, Aufschieberei und ja auch so manchen Ängsten sterben. Wir kennen das vermutlich alle aus eigener Erfahrung und es läuft fast immer so ab. Du bist inspiriert, du denkst, ja, das will ich auch, das ist gut, ich mach das schon. Dann kommt die gute Absicht, dann die Ablenkung, dann der Aufschub, die Rationalisierung, naja, war ja nicht so wichtig, kann man auch irgendwann nochmal machen. Und schließlich die Resignation und Kapitulation. Ist uns allen schon passiert. Aber gut fühlt sich das eigentlich nie an. Warum? Warum fühlt sich das nicht gut an? Weil der Auftrag an uns Menschen, an das Leben von uns Ebenbildern Gottes, an Jünger Jesu, an uns Christen heute und hier es nicht ist, einfach nur zu existieren. Uns ist etwas gegeben. Wir tragen Verantwortung. Wir sind erschaffen, um selbst zu erschaffen, um segenreich zu verwalten, zu bewirtschaften, über das zu herrschen, was uns gegeben wurde, als Ebenbild Gottes in Beziehung mit ihm. Und genau das drückt dieses Königreich-Gleichnis von den anvertrauten Funden, das Jesus seinen Jüngern hier erzählt, kurz bevor sie in Jerusalem, der Stadt König Davids, ankommen, im Kern aus. Dass das Königreich Gottes keine irdische Weltherrschaft, wie wir Menschen sie uns meist vorstellen, ist, die von einem Moment zum anderen durch mehr oder weniger gewaltsame Machtübernahme von einem neuen Herrscher etabliert wird. Rom geht, der Messias kommt. Das war die Hoffnung der Juden und auch der Jünger. Dass Jesus genau das nun sehr bald tun würde, weil sie ja kurz vor Jerusalem waren. Und deswegen sang das Volk, als Jesus auf einem Esel, keinem hohen Ross, in Jerusalem einritt, auch: Hosanna, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Und Jesus ließ das zu. Doch keine 24 Stunden später hing Jesus am Kreuz von Golgatha und starb dort einen grausamen Tod. Ja, das Königreich Gottes war angebrochen, aber anders als erwartet. Und nun sang keiner mehr Hosanna. Ja, das Königreich Gottes war angebrochen in Jesus durch sein Leben, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und es entsteht und wächst seit damals bis heute mitten unter uns durch die kontinuierliche Arbeit, den Dienst seiner Nachfolger, der Jünger Jesu, die das, was ihnen anvertraut wurde, das, was ihnen gegeben wurde, verantwortungsbewusst und treu im Sinne ihres Herrn verwalten und bearbeiten, zum Segen in dieser Welt und dadurch auch für sich selbst einsetzen und multiplizieren. Das ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Und das gilt auch uns. Du und ich, wir sind dazu berufen, uns an Gottes Werk zu beteiligen. Und es spielt dabei keine Rolle, wie viel dir gegeben wurde, wie viel du hast. Es gibt ein zweites Gleichnis, was fast identisch ist, nicht ganz, in Matthäus 24, da hält jeder Diener eine unterschiedliche Portion von diesem Herrscher, von diesem König, von diesem vornehmen Mann. Aber letztlich spielt es bei beiden Gleichnissen keine Rolle, wie viel jeder bekommt, sondern was damit gemacht wurde, dass etwas damit getan wurde. Und deshalb ist es heute vielleicht für viele eine Erinnerung oder für manche ein Weckruf. Und so einfach, wie es klingt, so herausfordernd ist es immer wieder. Aber das Erste, was ich uns heute herzlichst mitgeben möchte, ist: Übernimm die Verantwortung für die Dinge, die dir gegeben sind. Was hast du? Für was bist du verantwortlich? Was wurde dir zugeteilt? Was liegt in deinen Händen? Vielleicht musst du dich mal hinsetzen und eine Liste davon machen, was alles in deiner Verantwortung ist. Dein Körper, deine Verantwortung, deine Gedanken, deine Verantwortung, deine Familie, deine Freundschaften, deine Beziehungen, deine aktuellen Ressourcen, deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Finanzen, deine Wohnung, dein Auto, was auch immer dir einfällt, deine Verantwortung. Wie kannst du mit diesen Talenten, Funden, Fähigkeiten umsichtig und treu umgehen? Wie würde es aussehen, wenn du volle Verantwortung dafür übernehmen würdest und sie auch einsetzen würdest? Denn wenn eine harte Wahrheit in diesem Gleichnis steckt, dann dass du am Ende deines Lebens nicht sagen kannst: Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben und all diesen Dingen machen soll. Also habe ich gar nichts damit gemacht. Ich hatte Angst, dass ich das Falsche tun würde und deswegen habe ich gar nicht erst angefangen. In beiden leicht unterschiedlichen Versionen des Gleichnisses hat der Herr ein Problem mit dem dritten Diener. Der hat nichts getan. Nicht, weil er nichts hatte, sondern weil er eine falsche Vorstellung von seinem Herrn hatte. Und so riskierte er es nicht, mit dem, was ihm gegeben worden war, etwas potenziell Falsches zu tun. Dieser verängstigte Diener ging auf Nummer sicher und schien zu denken, ich habe ja nichts Falsches getan. Aber nichts, nichts damit zu tun, war das größte Unrecht von allen. Er wagte es nicht, mit dem, was er hatte, etwas zu riskieren, es zu investieren und darauf zu vertrauen, dass es sich im Reich Gottes vermehren würde. Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von Gott. Sie haben Angst vor Gott, weil sie noch nie seine echte Zuneigung und Liebe erfahren haben. Oder sie haben ein sehr menschliches Verständnis von einem Herrn, wie beispielsweise deinem Chef auf der Arbeit oder irgendeinem anderen CEO eines großen Unternehmens. Oder sie wurden von anderen unfreundlichen Jesus-Nachfolgern verletzt, was sie dazu gebracht hat, ein verzerrtes Bild von Gott zu haben. Und das ist das Problem des dritten Dieners. Und er handelt entsprechend seiner Überzeugung vom Herrn. Denn in einer anderen Bibelübersetzung steht hier, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil. Das, was du über mich denkst, das wird an dir geschehen. Weil er seinen Herrn nicht gut kannte. Boah, ist das ungerecht. Das ist nicht fair, oder? Ich kann das nicht verstehen. Ja, ich kenne die Gedanken. Aber Angst treibt uns dazu, uns zu verstecken und nicht zu vertrauen. Also versteckte er seine Talente. Das ist nicht das Herz Gottes für uns. Das durften wir bereits in den anderen drei Gleichnissen hören. Dieser Diener wurde der Aufgabe seines Herrn nicht gerecht, weil er sein Herz nicht kannte und weil er sich selbst nicht als Gottes gutes Geschöpf ernst nahm. Dass er es wert war, etwas zu erhalten. Dass er es wert war, etwas zu bekommen, um damit zu arbeiten. Was wir mit dem machen, was uns gegeben wurde, hängt stark davon ab, wie unser Gottesbild ist. Aber auch, wie wir über uns selbst denken. Und wenn du das nicht genau weißt, dann ermutige ich dich, und das ist auch mein zweiter Punkt, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. So einfach, wie es klingt, so häufig vergessen wir es leider immer wieder, aber sprich regelmäßig mit Gott über die Dinge, die er dir gegeben hat. Nicht nur dann, wenn du gerade verunsichert bist, sondern regelmäßig mit Gott sprechen, in Beziehung sein, so wie Genesis 1, seine Schöpfung in Beziehung mit ihm gestalten und beherrschen, ihn fragen, was hast du dir gedacht? Was hast du dir gedacht, was du über mich denkst? Wo hast du mich hingestellt? Was hast du mir gegeben? Was soll ich damit tun? Du musst das nicht alleine entscheiden, solltest du eigentlich auch nie. Also beziehe Gott in diesen ganz alltäglichen, natürlichen, menschlichen Prozessen mit ein. Denn wenn du alle Details deines Lebens immer wieder vor Gott bringst und dich seiner Führung anvertraust, wirst du immer häufiger in der Lage sein, die guten Dinge zu tun, die er vorgesehen hat. Bei allem gilt freier Wille. Gott zwingt dich zu nichts. Aber er wird dich immer wieder auffordern und ermutigen, all deine Ressourcen so zu gebrauchen, damit sein Königreich auf Erden sichtbarer wird und zunimmt. Und wenn du dabei Fehler machst, indem du es einsetzt, das ist okay. Aber setz sie ein. Und deshalb zuletzt, auch wenn wir Christen es so oft oder sogar regelmäßig beten, so ist es leider häufig nur eine gute Absicht von uns. Also, bete nicht nur, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Setz dieses Gebet auch ganz praktisch um. Tu es nicht später, tu es jetzt, heute oder morgen, zumindest kommende Woche. Und ihr bekommt am Ende gleich eine gute Hilfestellung, ganz praktisch, für die nächste Woche mit. Aber stimm nicht nur mit dem zu, was Jörg, Hanna, Edwin, Susanna, David oder ich Sonntag für Sonntag predigen oder andere Pastoren, Theologen, die man auf YouTube so findet, sondern setz es auch in die Tat um, mach es, fang zumindest damit an. Und wenn du bereits etwas davon umsetzt, dann mach weiter und nimm vielleicht eine neue Herausforderung an, trau dich und geh einen nächsten Schritt mit Jesus, was auch immer er dir gerade sagt. Leider ist ein Großteil unseres Glaubens als Christen davon geprägt, dass wir viel sagen, viel versprechen und davon doch zu wenig leben. Wie können wir also von einer Person mit guten Absichten zu einer Person werden, die danach handelt und sich dabei immer mehr verändert? Einfach, indem wir es tun. Man wird nicht zu einem Menschen, der betet, indem man sich vornimmt zu beten, sondern indem man betet. Man wird nicht großzügig, indem man sich vornimmt zu geben, sondern indem man gibt. Man wird nicht zu einem freundlicheren, hingebungsvolleren, liebevolleren, freudigeren und friedfertigeren Nachfolger Jesu, indem man in seinem Zimmer sitzt, sich ganz viel reinholt und Input holt, drüber nachdenkt und in seinem Kopf bewegt, sondern indem man Teil einer Gemeinschaft ist und bleibt, in die Jesus uns berufen hat, um ihm gemeinsam nachzufolgen. Und so ist es mit allem. Gute Absichten, Ideen und Pläne sind nett, aber erst das Handeln, das Tun und das Wirken verändert etwas in dir selbst und dann auch um dich herum. Also bete nicht nur, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, sondern tu es auch. Indem du das, was du bereits über das Königreich Gottes verstanden hast, auch in deinem Leben umsetzt. Denn wenn man die Worte Jesu, das Gleichnis, was er hier erzählt, ernst nimmt, dann lässt Gott sich nicht von Emotionen, von guten Absichten, Gedanken oder Worten beeindrucken. Er erwartet, dass du das gebrauchst, was dir gegeben ist. Er sagt im Gleichnis nicht, gut gedacht, gut gesagt, gute Idee, guter und treuer Diener. Er sagt, gut gemacht. Ihr könnt gleich hochkommen. Wir sind zum Herrschen bestimmt, von Anfang bis in die Ewigkeit. Glaubst du das? Weißt du das? Willst du das? In der neuen oder auch ursprünglichen, bereits gegenwärtigen, sich erneuernden, immer andauernden Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmt. Und während wir das tun, kontinuierlich, treu mit dem zusammen, nimmt das Königreich Gottes zu. Also riskier es lieber. Deine Zeit, deine Gaben, deine Schätze, Time, Talent, Treasure. 3 T's. Merkt ihr das? Deine Zeit, deine Gaben, deine Schätze. Dafür einzusetzen, anstatt es später zu bereuen, es nicht getan zu haben. Lieber riskieren als bereuen. Bevor Jesus in den Himmel fuhr, gab er seinen Jüngern einen Auftrag, segnete sie und sprach ihnen zu, dass der Heilige Geist kommen würde und sie darin begleiten und unterstützen würde. Und genau das taten sie kurze Zeit später. Und das Königreich Gottes wuchs. Menschen kamen zu dieser Tischgemeinschaft hinzu. Die Kirche wuchs. Verlorene Söhne und Töchter kamen zum Vater nach Hause und erlebten die Liebe und die Güte und die Gnade des Herrn. Die ersten Nachfolger Jesu wurden durch radikale Nächstenliebe, Gastfreundschaft und Dienstbereitschaft bekannt. Gute Frucht wurde sichtbar. Das Königreich Gottes wuchs durch einfache Menschen wie du und ich, erfüllt durch den Heiligen Geist, Jesus Beispiel nachfolgen. Das Königreich Gottes entsteht mitten unter uns, durch dich und mich auch heute noch. Was Gott uns gibt, dient immer auch dazu, sein Reich zu bauen, nicht unseres. Wir setzen es ein und vertrauen ihm das Ergebnis an. Das ist ein Königreich-Gleichnis. Weil der Menschensohn gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zoe und Ava, wollt ihr mir helfen? Ich möchte euch heute was mitgeben. Das ist in diesen Umschlägen. Und ich möchte euch ermutigen, könnt ihr das verteilen? Oder du und Marie sind diesen Umschlägen. Und ich möchte es ganz praktisch mitgeben. Ein Talent, ein Pfund, etwas, was ihr diese Woche oder die nächsten zwei, bis wir uns wiedersehen als Kirche im Gottesdienst, verwenden dürft. Das ist ein Umschlag mit Geld. Ganz praktisch. Verwende es für etwas, was Gott wichtig ist. Wenn du es nimmst, du musst es nicht nehmen. Du kannst es auch später wieder in die Kollekte, in die Box packen und sagen, ich pack's lieber in die Bank. Da wird es dann ja zumindest für irgendwas anderes benutzt. Aber wenn du es nimmst, dann geh verantwortungsvoll damit um. Frag Gott, was du mit dem tun kannst, was dir gegeben wurde. Denn selbst wenn du es nimmst, es gehört nicht dir. Es gehört bereits Gott. Aber ich ermutige dich, es anzunehmen, Gott zu fragen und es für sein Reich auf Erden wie im Himmel zu verwenden. Und vielleicht werde ich in ein paar Wochen nachfragen, was ihr damit gemacht habt. Dann landen ganz viele in der Box. Ihr wisst schon, ich bin gnädig und Gott auch. Aber ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Ich möchte mein Leben nicht vergeuden. Ich möchte nicht bereuen, sondern ich möchte es für was Besseres nutzen, für die nächste Generation. Was ist der Glaube der nächsten Generation wert? Alles. Nochmal, was ist der Glaube der nächsten Generation wert? Alles. Und vielleicht werde ich ein paar Bäume pflanzen, unter denen ich nie sitzen werde. Und das ist okay. Und vielleicht möchten das einige von euch auch. Dann möchte ich euch einladen, aufzustehen und mit mir zusammen den Umschlag haltend, vor Gott bringend, das Vaterunser zu beten. Das Gebet, was Jesus uns lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.